Kinder des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich hoffe, dass es euch nicht entgangen ist, dass wir in die Vorfastenzeit eingetreten sind. Und die Vorfastenzeit besteht darin, dass wir uns wenigstens äußerlich auf die Fastenzeit vorzubereiten beginnen. Das heißt zum Beispiel, dass wir zu Hause in der Küche langsam den Kühlschrank ausgehen lassen, nur noch Gemüse und Radieschen im Kühlschrank haben, oder dass wir die Bilder abhängen von den Wänden, damit man merkt, uiuiui, es ändert sich was. Oder dass man zum Beispiel die Fingernägel nicht mehr schneidet, erst an Ostern dann wieder. Oder die Haare nicht. Die Frauen pflegen sich dann nicht mehr so, müssen Kopftücher anziehen, nicht, weil sie sich ein bisschen zu beginnen, die Frisur zu vernachlässigen. Und vor dem Haus wird der Rasen nicht mehr gemäht. Ja. In den Zeiten, wo es keinen Winter mehr gibt und solche Sachen. Also diese äußerliche Vorbereitung ist außerordentlich wichtig. Denn wenn man das nicht tut, dann plötzlich Knall auf Fall hat man die Asche auf dem Kopf und weiß nicht, wie einem geschieht, und schwupp ist die Fastenzeit plötzlich weg. Und das wäre wirklich jammerschade. Darum ist die äußerliche Vorbereitung fast wichtiger als die innerliche Vorbereitung. Warum? Ja, weil wir eben äußerliche Menschen sind. Und beim Äußerlichen, der große Teil von uns ist die Äußerlichkeit. Und darum müssen wir zunächst an der Äußerlichkeit arbeiten. Und wenn wir das tun, dann werden wir ein bisschen an die Innerlichkeit auch stoßen. Und die kann sich dann entfalten, wenn wir die große Kalkschicht ein bisschen entfernt haben, die sich über unsere Seele gelegt hat und die macht, dass wir ja alle wie aus Beton gegossen sind und kaum in der Lage sind, etwas zu ändern. Also wenn ihr heute nach der Messe nach Hause kommt, dann schaut euch die Wohnung an und fragt euch, wie könnte ich diese Wohnung irgendwie fastenzeitlicher machen, nüchterner machen, die Heizung ein bisschen zurückdrehen, dass man sich in der Wohnung unwohl zu fühlen beginnt und sich damit einstellt auf die Zeit der Buße und der Entsagung, die uns bevorsteht. Das ist schon die halbe Fastenzeit, ist dann schon fast gerettet. Und wenn wir das dann gemacht haben, können wir uns ein bisschen der Innerlichkeit ja bitteschön auch zuwenden. Es gibt ja dann mehr Zeit während des Tages, wenn wir erstens nicht mehr richtig kochen müssen und zweitens nicht mehr richtig essen müssen. Und die ganze gesparte Zeit, die investieren wir dann in geistliche Dinge. Und da kann ich euch empfehlen, zum Beispiel, dass man das Evangelium liest, was ja die meisten nicht tun, und übrigens auch ganz verständlichen Gründen nicht. Man beginnt da zu lesen und verhaspelt und verstaucht sich da in verschiedene Teile, die man nicht versteht. Und am Schluss legt man das Ganze frustriert weg und kehrt dann wieder zum Nadel zurück. Gut, also wenn ihr also das Evangelium anpacken wollt, dann empfehle ich euch mal, drei Evangelien ganz wegzutun und sich nicht auf ein einziges zu konzentrieren. Und das Einzige ist bekanntlich, da man mit dem Anfang anfangen soll, ist das Evangelium des heiligen Franziskus. Das Evangelium, das erste Evangelium ist das Evangelium des heiligen Matthäus. Und man kann sich die auch ganz leicht merken, denn das Evangelium, das im Alphabet am Schluss kommt, Matthäus, ist in der Reihenfolge der Bibel am Anfang. Und das Evangelium, das nach dem Alphabet am Zweitende kommt, ist eben in der Ordnung der Bibel das Zweite und so weiter. So ist also Johannes, der nach dem Evangelium, nach dem Alphabet das erste Evangelium wäre, in der Bibel das Letzte, richtig, das Vierte, das Letzte, ganz richtig. Also ihr auf jeden Fall, ihr spezialisiert euch auf das erste Evangelium. Und das erste Evangelium ist das von Matthäus. Matthäus, das ist das Wichtigste. Darauf seid ihr spezialisiert von heute an, vor Fastenzeit, Sexagesima. Und bei diesem Evangelium müsst ihr eigentlich vorläufig nur wenige Sachen wissen. Ihr müsst wissen, dass das ganze Evangelium aus so fünf großen Reden besteht. Von diesen fünf großen Reden wollen wir aber nur die ersten drei uns merken, weil das Gedächtnis bekanntlich kurz ist. Und die erste Rede, das ist auch gleichzeitig das bekannteste Teil der Bibel, das ist die Predigt auf dem Berg. Die Bergpredigt. Ich komme aus Graubünden und dort gibt es viele Berge, also erinnert euch, dass die erste Predigt ist die Bergpredigt. Und nachdem die Bergpredigt war, dann braucht man Leute, die die Bergpredigt verkünden. Das sind dann die Apostel, oder nicht? Die Apostel verkündigen die Bergpredigt. Darum ist die nächste Rede, ist die Apostelrede. Und dann kommt eine Rede, die zeigt, wie diese ganze Verkündigung des Evangeliums ein Ende nimmt. Und, oder was das Ergebnis ist dieser Verkündigung. Der Bergpredigt und dieses Resultat ist, das gut? Kann man nicht sagen. Ist es schlecht? Kann man auch nicht sagen. Das Resultat ist also gemischt. Es kommt zu einer Spaltung. Das merkt jeder, der ein bisschen Fortschritte macht im geistlichen Leben. Er kommt ein bisschen in eine innere Spaltung. Hin und her gerissen zwischen Gott und der Welt, zwischen dem Geistlichen und dem Teuflischen. Er wird hin und her gerissen zwischen dem großen Ideal und irgendwie der Flachheit, der Langweiligkeit, der Sinnlosigkeit des eigenen Lebens. Nicht? Da gibt es eine Zerreißprobe und ein Stück weit zerreißt auch die ganze Sache. Das muss man wissen. Daran muss man sich gewöhnen und dann ist man nicht überrascht, wenn es passiert. So laufen die Dinge halt. Also ich schenke euch die beiden letzten Predigten, aber die ersten drei, die sollt ihr wissen, da ist zunächst die Bergpredigt und die erste der fünf Predigten ist im Kapitel 5. Das kann sich jeder Esel merken. Also die erste der fünf Predigten ist im Kapitel 5. Und die zweite Predigt, die sich an die Apostel, an die Postboten richtet, die befindet sich im Kapitel 10. Also 2 mal 5 gibt 10. Das kann sich jedes Kamel merken. Gut, und dann gehen wir weiter zur dritten Rede. Und ich sagte euch, die dritte Rede berichtet über den Ausgang der Predigt der Apostel. Und ich sagte euch, das ist gemischt. Ja, so wie es halt ist im Leben, nicht? Und das ist zum Teil ein Unglück. Jetzt weiß auch jedes Huhn, was die Unglückszahl ist. Die Unglückszahl ist ja bekanntlich, also die Liebhaber von Fatima wollen mir verzeihen, die Unglückszahl ist 13, oder nicht? Also 5, 10, 13. Könnt ihr euch das merken? Nehmt euch vor, ihr habt die ganze Vorfastenzeit, also fast noch 2 Wochen, habt ihr vor euch, wo ihr diese ganze Sache an die Hand nehmen können. Heute, und in diesem 13. Kapitel wird berichtet, wie man diese Spaltung erklären muss, wie es möglich ist, dass aus der Verkündigung des Wortes Gottes Gutes und Böses herauskommt, nicht? Dinge, die wachsen und Dinge, die kaputt gehen. Und das wird in, zum Beispiel im Matthäus-Evangelium in 7 Gleichnissen berichtet. Jetzt kommt die große Frage, auf die ich in dieser langen Einleitung hinaus wollte. Also heute haben wir das Evangelium gehört vom Sämann, der ausging, um zu säen und so weiter. Und dieses Evangelium gibt es in, also dieses Gleichnis gibt es in verschiedenen Evangelien. Heute haben wir dummerweise Lukas gelesen, aber vergesst Lukas, nie Lukas lesen, immer nur Matthäus lesen. Preisfrage, wenn man das Gleichnis vom Sämann im Matthäus-Evangelium lesen will, wo? Wo? brauche Kapitelzahlen. Im Kapitel, die erste Rede berichtet über die Bergpredigt, selig die Armen im Geist übrigens. Die zweite redet an die Apostel, die Bergpredigt verkünden. Die dritte über das Resultat, und sie tut das in 7 Gleichnissen. Wo findet sich das Gleichnis vom Sämann? Natürlich in der dritten Rede. Und die dritte Rede findet sich im Kapitel 13. 13. Seid ihr vorbereitet für die Fastenzeit? Habt ihr den Kühlschrank ausgeräumt, die Bilder abgehängt, das Kopftuch aufgesetzt, die Nägel nicht geschnitten, die Haare wachsen lassen, die Wohnung nicht mehr geputzt, die Heizung zurückgestellt, die Fensterleiten runtergelassen, wenn es dunkel ist? Habt ihr es gemacht? Dann ist es Zeit, eine Kerze anzuzünden, damit man ein bisschen so von einer gewissen Distanz im Matthäus-Evangelium herumstöbert und sich zum Beispiel das Gleichnis vom Sämann vornimmt. Und wo findet man das Gleichnis? Im Kapitel
13.
Wenn das nicht einfach ist. Und in diesem Gleichnis wird dann etwas Wichtiges gesagt, das wir uns für die Vorfastenzeit auch merken müssen. Es wird gesagt, dass der Sämann kam. Und der Sämann hat so vom Samen genommen und hat das da links und rechts gestreut. Und man fragt sich, was für eine Nuss dieser Sämann war. Denn da geht ein Viertel geht auf die Straße. Wenn man von der Straße Richtung Feld geht, was kommt dann? Also es gibt erst die Straße und dann am Rand der Straße gibt es was?
Steine
natürlich, es ist immer so ein Steinrand. Ein Viertel geht auf die Steine und das kommt dann direkt nach den Steinen, bevor das Feld beginnt. Die Dornen, das Unkraut, die Büsche, wie in der Straße, nicht nur in der Bibel, auch wie unsere Straßen. Ein Viertel geht in die Büsche und dann ein Viertel geht erst auf den guten Boden. Und dann fragt man sich, was für ein ungeschicktes Ding ist dieser Sämann, der 3/4 seines Samens irgendwie ins Geheu versenkt. Wie muss man sich vorstellen, dass einer so mit einer solchen Inkompetenz ans Werk geht? Aber bitteschön, es gibt gute Sämänner und schlechte und gute Landwirte und schlechte Landwirte, das war eben ein schlechter. Aber genau diese Lösung können wir nicht benutzen, denn der Sämann, das ist Gott selbst. Ein Mann, der ging aus, den Samen zu säen, und der Samen war das Wort Gottes. Ja, bitteschön, wer hat das Wort Gottes gesät, wenn nicht Gott Vater durch Jesus Christus, den er in die Welt gesandt hat? Und jetzt erklärt ihr mir bitte, wie es möglich ist, dass der so ungeschickt vorgeht.
Das ist unsere Seele gemeint.
Ansatz, richtig, das könnte durchaus unsere Seele gemacht sein. Und wenn der Samen des Wortes Gottes auf uns fällt, dann ist es nicht die Schuld des Sämanns, dass das erste Viertel auf die Straße fällt, dort wo die Seele hart geklopft ist, weil wir mehr bei den Menschen unterwegs sind und mehr so diese Meinungen glauben und akzeptieren, die von außen aus uns hereinkommen und auf uns runterdonnern und auch dann bewirken, dass wir irgendwie hart und unzugänglich werden für das Wort Gottes. Das soll uns auch nicht wundern, dass es so ist. Also nicht, dass ihr beim ersten Versuch zu beten feststellt, du, ich pralle auf Beton auf. Das ist kein Grund zu verzweifeln, bitteschön. Das entspricht einfach dem Gleichnis vom Sämann, das wir nachlesen können im Matthäus-Evangelium Kapitel 13, ganz richtig. Es ist eine normale Situation, wenn wir vor dem Schönen, vor dem Großen, vor dem Göttlichen stehen und das Gefühl haben, wir sind Wand gegen Wand. Da fällt der Samen auf einen Boden, der nichts aufnimmt. Diese Situation müssen wir kennen, im Voraus verstehen und akzeptieren. Und wenn wir diese Situation akzeptiert haben, dann geht es weiter. Und dann wird der nächste Samen kommen, weil der Sämann geduldig ist und es sich nicht scheut, seinen kostbaren Samen an uns zu verschwenden. Und er wird die nächste Portion des Samens auf den Stein werfen. Und dort ist schon ein bisschen besser. Da geht die Sache zwar auf und ne, Jubel, Trubel, Heiterkeit, wie wir uns irgendwie kennen. Es beginnt etwas zu blühen, irgendwie geht es plötzlich und ich habe das Gefühl, ich sehe jetzt da in einem geistlichen Hoch und es freut mich auch und am nächsten Tag ist die ganze Geschichte wieder weg, weil der Samen im Stein unsere Seele keine Wurzeln schlagen können. Auch das sollen wir zum Vornherein wissen, wenn wir in die Fastenzeit hineinsteigen und dann nicht gleich den Mut verlieren, wenn es beim zweiten Mal auch nicht funktioniert hat. Denn wenn es beim zweiten Mal nicht funktioniert, dann ist die Botschaft, dass wir zum dritten Mal fortschreiten sollen. Und das ist der Moment, wo der Samen in die Dornenfeld, erinnert euch an die Straße, damit ihr diese Ordnung nicht vergesst. Und die Dornen, das ist jetzt nicht das Positive unseres Lebens, das schnelle Aufgehen, das Aufblühen und dann einknicken unter der Last der Sonne, sondern die Dornen, das ist eher das Negative unseres Lebens. Wenn der Teufel uns nicht mit dem Guten erwischt, dann erwischt er uns mit dem Bösen nicht. Auch das soll man wissen, damit man vorbereitet ist und ihm das Schild des Glaubens entgegenstreckt. Und dann hat man irgendwie so schön, hat man so seine Wonnigkeit im Glauben gefunden und plötzlich kommen die Sorgen und die Nöte des Alltags und die Tatsache, dass wir trotz des Glaubens mit einem Bein im Tränental dieser Welt stecken bleiben und bis zum Schluss stecken bleiben werden. Und dann kommt irgendwie das Negative in uns und die Traurigkeit, die uns irgendwie die ganze Freude am schönen Glauben wieder raubt. Und schwupp, ist alles wieder beim Alten. Und wenn wir in dieser Situation dann auch noch weitergehen und uns nicht beirren lassen und hineinstürmen in das Feld, dann ist es so, dass die 25%, das Wenige, das wir gerettet haben, dann zur Blüte und zum Wachstum und zur Ernte kommen wird und insofern in das heutige Evangelium ganz ähnlich wie das Evangelium der letzten Woche zu Beginn der Vorfastenzeit, als wir das Evangelium gelesen haben von den, die gehören nämlich zusammen, die zwei Evangelien, von den Leuten, die im Weinberg gearbeitet haben. Dann gibt es die, die ganz früh am Morgen arbeiten und den ganzen Tag hindurch gehen und die, die eine einzige Stunde arbeiten und am Schluss den gleichen Lohn bekommen. Ist das nicht ungerecht? Ja, die Antwort ist klipp und klar. Ja, ist eine Schweinerei, Leute 12 Stunden arbeiten zu lassen und eine Stunde und denen den gleichen Lohn zu geben. Also bitteschön, predigt hin oder her, das ist eine Schweinerei. Aber warum ist es keine? Weil wir alle, das ganze Pack, die Frommen und die anderen haben noch weniger gearbeitet. Der Frömmste von uns hat nicht mehr als eine Stunde im Weinberg gearbeitet. Und alle, die da im Evangelium vorher schon zu arbeiten begonnen haben, das sind einfach nur theoretische Figuren, literarische Gestalten, um irgendwie den Gegensatz herauszustellen. Wir alle haben nur eine Stunde gearbeitet. Und wenn ihr die Fastenzeit beginnt, dann müsst ihr euch nicht grämen, dass ihr so viele Jahre eures Lebens verschwendet habt und es jetzt auch nicht besser werden wird, denn ich kenne mich ja. Und genauso müsst ihr euch am heutigen Evangelium nicht grämen, dass so viel Wort Gottes und so viel Gnade an euch verloren gegangen ist. Es musste so sein, sagt der Herr den Jüngern von Emmaus, als sie von Jerusalem ausziehen. Es musste so sein, dass der Herr leiden musste. Und so muss es so sein in unserem Leben, dass wir die größte Zeit unseres Lebens an Dummheiten verschwendet haben, dass Gott den größten Teil seines Wort Gottes an uns verschwendet hat, Aber das Evangelium sagt, das Wenige, das bleibt, das ist genügend, um 30 oder 60 oder 100-fach zu wachsen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen.